SWR 2 Zeitgenossen.
Man muss sich vor ihm in Acht nehmen. Der Schriftsteller Jaroslav Rudisch ist ein Geschichtensammler. Alles, was er bei seinen langen Zugreisen beobachtet, belauscht oder von Mitreisenden erzählt bekommt, landet auf jeden Fall in seinem Notizbuch und früher oder später dann auch in seinen Romanen, Theaterstücken oder auch im Comic. Hallo, Herr Rudisch.
Hallo, guten Tag.
Herr Rudisch, was war denn so die kurioseste Geschichte, die Sie unterwegs aufgeschnappt haben oder eine vielleicht, die Sie ganz besonders beschäftigt hat?
Naja, das sind immer die Reisen durch die Geschichte oder in die Geschichte. Ne? Wenn man an den Orten fährt, die jetzt gerade auch mit einer tragischen Geschichte verbunden sind. Also ich denke da immer an einen Lokführer zum Beispiel, der mit dem Eurocity fährt. Pavel heißt er, der kommt auch in meinem Buch, in der Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen vor. Und dieser Pavel fährt die Eurocities zwischen Dresden und Prag und Prag und Dresden. Manchmal fährt er bis nach Leipzig, spricht Deutsch und spricht Tschechisch, obwohl er ein Tschech ist, aber ein tschechischer Lokführer in Deutschland muss natürlich auch Deutsch können. Und dieser Pavel hat mir erzählt, dass wenn er immer durch diese unglaublich schöne mitteleuropäische Landschaft mit seinem Eurocity rast, muss er trotzdem nicht nur an die schönen Orte denken, er muss auch an Theresienstadt denken. Der sieht in einem Bahnhof, in einem Ort einfach die Gleise, den Bahndamm, der zu Theresienstadt führt. Und immer wieder wird man eingeholt von dieser Geschichte in Mitteleuropa. Es ist einfach landschaftlich wunderschön. Dem Baedeker von 1913, mit dem ich gerne durch die ehemalige Monarchie reise, steht immer wieder malerische Aussichten, malerische Landschaften, malerische Ausblicke. Aber auch da werden die Schlachtfelder schon beschrieben.
Ja, und 30 Jahre später fahren natürlich die deutschen Panzer da durch diese Landschaft und haben auch ihre Narben hinterlassen, gerade natürlich in Mitteleuropa, ganz furchtbar auch.
Natürlich, natürlich. Und diese Spuren der Geschichte, die interessieren mich. Ich stolpere gerne über diese Geschichte, bleibe irgendwo auch stehen, steige aus und suche in der Tat oder versuche ich, so wie der Winterberg, in Winterbergs letzter Reise, versuche ich, die verschiedenen Zeitschichten durchzuschauen und zu verbinden.
Genau, Winterbergs letzte Reise, das ist ihr Roman, hier 2016 in Deutschland erschienen. Und da lernen wir den Wenzel Winterberg kennen, einen älteren Herrn, der sich nochmal so auf den Weg macht durch ganz Mitteleuropa nach Sarajevo, wieder zurück nach Dresden und Berlin. Und ja, man hat den Eindruck, das ist so ein bisschen auch ihr alter Ego, kann das sein?
Ja und nein.
Obwohl also natürlich Generationen dazwischen liegen, ja.
Also eigentlich hat mich inspiriert ein guter Freund von mir aus Leipzig, Egbert heißt er, ist Verleger und ein Literaturmensch, Kulturmensch und auch Geschichtensammler und Geschichtenerzähler. Und der reist mit diesem Baedeker für Österreich-Ungarn von 1913 sehr gerne durch die mitteleuropäischen Landschaften und Regionen, durch die ehemalige Monarchie. Und ich fand das unglaublich spannend, diese Reise mit einem Buch von 1913 durch die Gegenwart. Und dann habe ich das auch versucht, auch mit ihm das zu machen. Wir haben ein paar Reisen zusammen gemacht, aber auch alleine mit diesem Buch in der Hand durch das heutige Mitteleuropa zu reisen, um zu schauen, was davon bis heute überlebt hat. Und das ist eigentlich erstaunlich viel. Und der Winterberg, was wir gemeinsam haben, der Winterberg und ich, ist auf jeden Fall diese Sehnsucht in der Tat, die Geschichten weiterzugeben. Das kann manchmal auch ausufern, der ist ja manchmal vielleicht auch ein wenig unerträglich, der redet pausenlos und eigentlich nur, wenn er einschläft, redet er nicht und dann wacht er plötzlich auch in einem Wirtshaus, neben einem Bier, Glas Bier stehend und da wacht er auf und fängt wieder an zu erzählen. Ja. Und das bin ich in der Tat auch ein bisschen. Also da sagt mindestens meine Partnerin über mich, dass das ist das Winterbergische an mir. Also ich bin ein passionierter Geschichtenerzähler, Geschichtensammler, aber auch ich höre einfach oft tatsächlich, wie Sie das schon gesagt haben, den Menschen gerne zu, weil ich dran fest glaube, dass die besten Geschichten, die werden einfach uns erzählt.
Erzählt und vor allen Dingen nicht nur jetzt beim Zugfahren, sondern bei Ihnen auch ganz speziell in der Kneipe. Also da gibt es auch eine große Parallele zu Winterberg. Also Sie sind ja auch jemand, der ganz gerne irgendwie so am Bahnhof gleich in die nächste Gaststätte pilgert.
Ja, ich glaube, dass auch für uns Mitteleuropäer sind Wirtshäuser, Kneipen, Orte, wo es nicht nur um das Bier geht, ja, oder um das eine oder andere Glas Wein. Auch hier in Stuttgart gehe ich gerne zum Beispiel in ein Lokal im Gablenberg, auch der Schule, und da werden auch Geschichten erzählt über die Jahre und Jahrzehnte mit einem guten Freund von mir, Erwin Grottenthaler vom Literaturhaus Stuttgart. Das ist immer so ich bleibe immer eine Nacht länger und wir gehen nach meiner Lesung oder Veranstaltung, wie jetzt mit der Kafka-Band hier in Stuttgart, gehen wir da auf Wurstsalat und Bier. Und auch da gibt's Geschichten. Also man braucht in der Tat, ich verstehe zum Beispiel nicht, dass es manchmal wirklich nicht leicht ist mit dem Schreiben, aber es ist einfach. Wenn man, ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, ja, wie wird man Schriftsteller, oder dann sage ich immer, ja, in den Zug einsteigen oder ins Wirtshaus gehen, am Tisch sitzen und einfach beobachten und zuhören. Und
ja, aber was
schon
ist,
haben wir eine Geschichte.
Ja, aber nicht alle Geschichten taugen ja vielleicht.
Natürlich nicht.
Würden Sie denn sagen, wann wird daraus Literatur? Wann ist das erzählenswert?
Na, ich finde immer so diese Doppelbodigkeit interessant. Also wenn es unter dem scheinbar Banalen was Ernsthaftes vorkommt, wenn unter dem Banalen etwas, was sehr ernsthaft ist, durchblickt, wenn durchsickert, ja, dann wird das natürlich spannend, wenn Sie unter einem lustigen Kneipendialog eine Tragödie spüren oder ein Versagen oder eben die Geschichte, die da plötzlich irgendwie so durchsickert und jemand erzählt Ihnen, ja, eigentlich bin ich aus Stuttgart, aber meine Oma kommt aus Liberec, aus Reichenberg, das habe ich ja auch erlebt.
Tatsächlich?
In Stuttgart. Ja, also immer wieder. Also meine Leser sind oft tatsächlich, das merke ich in Deutschland oder in Österreich, immer wieder kommt jemand zu meiner Lesung, auch hier in Stuttgart, der diesen tschechischen, böhmisch-mährischen Hintergrund hat, in der zweiten, dritten Generation. Oft sind das auch sehr junge Menschen, die mir dann sagen, ja, meine Oma kommt aus Jablonec, aus Gablonz oder aus Prag. Sie war deutschsprachig, als kleines Kind wurde sie vertrieben. Sie hat darüber nie geredet, meine Eltern hat das nie so richtig interessiert, aber ich bin da hingereist und habe dann Winterbergs letzte Reise auf die Reise sozusagen mir mitgebracht oder so. Das ist natürlich schon spannend. Also man ist auch neugierig, wo man herkommt.
Also auf jeden Fall, das wollen die Leute wissen. Wo sind die Wurzeln? Mhm. Und ich finde es interessant, es gibt in Ihren Werken, egal welches jetzt man nimmt, ob jetzt Winterbergs Reise oder auch hier praktisch dieser Comic Nachtgestalten, den Sie zusammen mit Nikolaus Mahler, dem österreichischen Comiczeichner, gemacht haben. Also es gibt ein Motiv, ganz extrem natürlich bei Alois Nebel, nämlich der Nebel überhaupt. Der spielt so eine Konstante in all ihren Werken, taucht er irgendwie auf uns selbst, sogar in den kleinen, dieser Prosasammlung, der Besuch von Herrn Horvath, taucht er also auch immer wieder auf. Man kann ihn dort wunderbar verfolgen. Also ich habe manchmal das Gefühl, Der Nebel, der steht bei Ihnen auch eben für diese Geschichte oder diese Vergangenheit, ne, die wir ganz gerne, nicht so richtig gerne in den Blick nehmen wollen und daher etwas verschleiern?
Interessant ist, dass mir das nicht so bewusst war oder nur zum Teil. Also das hat auch ein Journalist mal zu mir gesagt, ja, der Nebel, der immer wieder dieser Nebel in deinen Büchern. Tatsächlich Alois Nebel, ein Fahrdienstleiter aus dem Altvatergebirge, der heißt eigentlich Alois nach meinem Großvater. Da ist ein Stück von meiner Familiengeschichte drin, was wir nicht wussten, aber Jaromir 99 ist der Zeichner genau von Alois Nebel, was wir nicht wussten, dass man das auch rückwärts lesen kann. Also aus dem Nebel wird dann das Leben, ja. Das Leben, das sich im Nebel versteckt und auch der Nebel im Leben, das Unterdrückte, Nichtgesagte, das Spannende, das Tragische oft oder auch tragikomische oft. Das ist schon interessant. Also ich weiß nicht, woher das ist irgendwie passiert. Ja, aber tatsächlich, ich habe mich jetzt zum Beispiel, es ist jetzt gerade so ein kleines Band über mein Schreiben erschienen. Ja, also ich habe 3 Erzählungen über das Erzählen, nenne ich das. Das ist jetzt in Wien erschienen, ein Sonderzahlverlag. Und das Buch heißt tatsächlich Durch den Nebel, wo ich mich wirklich mit diesem Nebel auseinandersetze. Also Nebel der Geschichte, also das, was wir über die Geschichte mehr oft nicht wissen und was aber überall um uns herum da ist Und dann natürlich auch der Nebel, zum Beispiel, wenn sie im Wirtshaus sitzen und es wird wahnsinnig viel gequatscht und es ist laut und trotzdem findet sich in diesem Nebel eine spannende Geschichte. Ich warte im Wirtshaus zum Beispiel immer auf einen Erzähler, ja, auf einen Erzähler. Und die kommen so Leute, die unglaublich gut erzählen können und die inspirieren mich dann.
Dann finden Sie etwas in diesem Nebel, aber zu diesem Thema Geschichte, wie erleben Sie das eigentlich im tschechischen Alltag? Gibt es da eine Art Geschichtsvergessenheit oder Geschichtsmüdigkeit?
Ich würde sagen, ich habe mich oft damit beschäftigt, nur in Tschechien mit der tschechischen Geschichte. Aber dann habe ich...
Sie haben ja auch Geschichte studiert.
Ich habe auch Geschichte studiert. Bin nicht nur ein gescheiterter Lokführer wegen meiner Brille, aber auch ein gescheiterter Historiker.
Noch drauf, ja.
Aber also die Eisenbahn und der Nebel, die ziehen sich, und Geschichte, es zieht sich alles durch meine Bücher. Ja. Aber dann habe ich aber auch gemerkt, ziemlich schnell, dass man kann das nicht so klein sich anschauen. Also es gibt keine nur rein tschechische oder böhmische Geschichte. Wir sind tatsächlich in Mitteleuropa ein Teil von einer viel, viel größeren Erzählung.
Und ja gut, es war das alte Habsburger Reich, nicht wahr?
Genau, wir waren ja 400 Jahre lang einfach ein Teil von Österreich. Umso mehr glaube ich daran, dass das uns immer noch bis heute in der Tat prägt. Ja? Wenn ich zum Beispiel in Triest ankomme, Triester Zentrale, da aus dem Zug aussteige, man fühlt sich in der Tat wie in Brno, also wie in Tschechien, nur am Meer. Aber eigentlich die Stadt, obwohl jetzt Italien, tickt irgendwie doch altösterreichisch. Ja. Also es ist einem vertraut, die ganzen Häuser, die Cafés, auch eine ausgeprägte Bierkultur, die man in Triest hat, ähnlich wie in Tschechien oder auch in Österreich, in Wien. Und das ist, was mich fasziniert. Und als ich da in der Bäckerei in Triest, ich bin da wirklich mindestens einmal pro Jahr, ich liebe diese Stadt, eine Sehnsucht nach diesem böhmischen Meer in der Tat, was wir nicht haben. Und Triest ist tatsächlich aus Brno oder Prag, das ist das Meer, was uns am nächsten liegt. Also Adria ist in der Tat unser Meer. Ja. Und 1913 war das unglaublich einfach von Prag. Es gab so Nachtzüge nach Prag und direkte Schnellzüge nach Prag von Triest und nach Triest. Und so, das ist alles weg. Aber als ich da in einer Bäckerei die böhmischen Buchteln entdeckt habe, die deutsch heißen Buchteln, und die bestellt habe, gegessen habe, dachte ich, Mann, die schmecken genauso wie von meiner Oma oder von meiner Mama im böhmischen Paradies. Ja. Und dann dachte ich, okay, hier ist man doch irgendwie zu Hause. Aber das habe ich zum Beispiel auch in der Westukraine, in Lviv, in Lemberg, wo ich auch immer wieder gerne bin. Die Stadt ist unglaublich, so immer noch bis heute so österreichisch geprägt.
Absolut, die Oper.
Und wenn man da auch mit den Menschen spricht, dann weiß man auch, wie nah die uns sind und wie nah wir für die sind. Nur ein kleines Beispiel, es fährt immer am Nachmittag fährt in Wien, von Wien ab, ein Nachtzug nach Lviv, der dann weiter noch mit einem Kusswagen bis nach Kiew fährt. Auch in diesem schrecklichen Krieg fährt dieser Zug. Und von Wien nach Lviv, nach Lemberg, ist es näher als von Wien nach Bregenz, was eigentlich noch Österreich ist am Bodensee. Und das finde ich immer noch, wenn man das so betrachtet, und in Wien am Hauptbahnhof steht und sich diese Kurse oder die Ankunfts- und Abfahrttafeln anschaut, dann hat man doch ziemlich schnell das Gefühl, es ist immer noch alles da, ja, so dieses Mitteleuropa. Ein Nachtzug nach Bukarest, immer wieder jede Stunde ein Zug nach Budapest, nach Bratislava, alle zwei Stunden ein Ranger nach Prag, ein Zug nach Triest, ein Zug nach Venedig. Es ist alles irgendwie nach Zagreb sowieso, nach Ljubljana. Das finde ich einfach großartig.
Absolut. Und
deshalb ist Wien für mich der wichtigste Bahnhof Mitteleuropas.
So die Spinne mit ihrem Netz dann, das genau. Sich überall in ihnen ausbreitet. Und ja, ich weiß, Lviv, da hat ja Caruso gesungen in dieser wunderbaren Oper, also ganz oft auch sogar. Und weil Sie jetzt gerade die Ukraine erwähnt haben, Kiew, ich habe jetzt gelesen, dass vor kurzem die tschechische Regierung mit dem ganzen Kabinett sogar in Kiew gewesen ist, also und hat dort also auch ihre Solidarität halt bekundet. Ja. Wie sieht man denn in Tschechien diesen Krieg?
Ja, das ist, also es ist natürlich für uns alles viel näher. Aber ich glaube auch, das täuscht alles. Es ist natürlich auch hier in Stuttgart oder Baden-Baden. Das ist doch alles unglaublich nah, dieser Krieg, ja. Aber die Tschechen, weil wir vielleicht auch, glaube ich, eben diese vergessene, verdrängte vielleicht ein bisschen Geschichte, die uns verbindet, dass wir so lange auch ein Land irgendwann mal waren, dass man einfach diese Solidarität natürlich auch mit der Ukraine hat, das ist kein Zufall. Und man muss natürlich auch sagen, ja, wir leiden immer noch. Auch meine Generation, obwohl ich der Jahrgang 1972 bin, also 4 Jahre nach dem Einmarsch von Warschauer Pakt,
ja, genau.
1968 nach Prag oder in die Tschechoslowakei. Trotzdem hat das mein Leben oder unser Leben natürlich stark geprägt, mitgeprägt. Ja, das ist ja ganz klar. Und wir wissen einfach von der historischen Erfahrung, wie das ist, wenn das Land mit Panzern überrollt wird. 1939 die deutsche Wehrmacht, 1968 dann die Sowjets und die anderen Armee, Militäreinheiten vom Warschauer Pakt. Also wir wissen das und deshalb auch diese große Solidarität. Ich war auch erstaunt, wie stark die ist in der Tat. Tschechien, wie viel sind wir jetzt? 10,5 Millionen etwa Tschechen und Mähren und Schlesier, die da leben in diesem böhmischen und mährischen Tal. Und wir haben mehr als 400.000 Flüchtlinge aufgenommen. Das ist wirklich eine enorme Zahl. Und es ist auch, steht für sicher, dass einige auch bei uns bleiben werden, auch bleiben möchten, weil sie vielleicht die Häuser da irgendwo bei Kherson oder in der Ostukraine wirklich alles verloren haben. Und die werden bei uns bleiben. Und was auch natürlich für das Zusammenleben spricht, Tschechisch ist eine slawische Sprache, zwar eine westslawische Sprache, aber wir verstehen natürlich, oder man kann durch das Slowakische und Polnische, was viele auch verstehen, und auch das Russische, man kann sich auch schneller auch verstehen. Und es ist auch einfacher für Kinder aus der Ukraine Tschechisch zu lernen. Die lernen das unglaublich schnell.
Sie haben es gesagt, 72 geboren, das heißt noch in der alten Tschechoslowakischen, ja, genau, Republik, die es heute nicht mehr gibt.
Vielleicht, ich weiß nicht.
vielleicht unterschiedlich, aber was ist das für ein Gefühl, wenn man eigentlich weiß, man kommt aus einer ganz anderen Epoche, man ist dort geboren.
Ja, ich bin eigentlich dankbar für diese Erfahrung, dass ich das noch miterlebt habe. Dann weiß ich, man ist entweder auch geschützt gegenüber diesen Ideologien, ne? Und auch gegen den Nationalismus, weil diese Erziehung in der kommunistischen Tschechoslowakei war sehr nationalistisch geprägt. Also alle um uns herum sind Feinde, vor allem die Deutschen. Und die schlimmsten Deutschen sind die sogenannten Sudetendeutschen, die wir vertrieben haben aus der Tschechoslowakei. Und das ist eben, was Sie auch vorher schon gefragt haben, diese Verdrängte, diese Geschichte des Landes. Vor der Wende hat man eigentlich darüber nicht geredet, also oder nur schlecht. Also die Deutschen waren die Feinde und wir waren die Guten. Aber natürlich ist es immer ein wenig komplizierter. Es ist einfach so. Und Österreich-Ungarn war ein Land, wo sich die Sprachen vermischt haben. Das erfahren Sie übrigens auch aus diesem Baedeker. Sie können mit diesem Baedeker von 1913 mehrere Sprachen auch lernen. Sie lernen ein wenig Ungarisch, sie lernen ein wenig Polnisch, sie lernen ein wenig Deutsch und Bosnisch, also Deutsch, Tschechisch und Kroatisch, weil das einfach für die Reisenden vom Vorteil war. Also, und sie erlernen auch, wie man richtig Bier trinkt in einem böhmischen Lokal und wie man richtig Wein trinkt in einem ungarischen Lokal, dann in Budapest. Das ist in der Tat, und das passt endlich, alles ist in der Tat noch da. Aber wir sind dann durch die beiden Weltkriege, durch den Holocaust, durch die Vertreibung, durch die vielen Toten und traurigen Geschichten, sind wir da sehr vereinsamt. In Tschechien. Letztendlich ist das Land 1945 zum ersten Mal in der Geschichte so fast homogen geworden. Also fast nur eine Sprache, also Tschechisch und dann Slowakisch. Aber die anderen waren plötzlich weg. Tot, vertrieben. In der Tat ich liebe ja den tschechischen Humor auch, aber das macht mich zum Beispiel immer unfassbar traurig, dass wir das hier verloren haben. Und das versuche ich immer wieder zurückzuholen und für mich auch zu entdecken und auch das zu beschreiben, wie das einst auch war. Also da bin ich auch wirklich ein besessener Mitteleuropäer und ich liebe die mehreren Sprachen. Und tatsächlich, wenn man dann in Wien ist, dann hat man das Gefühl oft, das ist alles wieder da. Also Sie hören auf der Straße Ungarisch, Slowakisch, viel Tschechisch, viel Polnisch auch, Türkisch natürlich auch, Kroatisch, Slowenisch und genau. Und dann stehen Sie am Bahnhof und Sie können in alle Ecken der ehemaligen Monarchie mit der Eisenbahn fahren.
Ja, also ich meine, In dem Sinne sind Sie ja noch so ein richtiger Böhmer. Sie sagen ja auch immer, Böhmen, das ist so Ihr Herzensland natürlich auch. Und,
nee, das ist ein historisches Land, Böhmen. Natürlich, ich bin so Tschecher und Tschechien. Aber
also ich meine, früher war es so, die haben die Böhmen gesagt, also das waren ja im Prinzip zwei Seelen in einer Brust, ein bisschen Tscheche und ein bisschen Deutscher. Und genau, beide Sprachen waren eigentlich selbstverständlich, sage ich jetzt mal.
Richtig.
Ja. Und Sie sprechen ja auch noch beide Sprachen.
Ja, das ist vielleicht auch so unterschwellig passiert, so wie mit diesem Nebel oder mit dieser Sehnsucht, die Geschichten zu entdecken in diesem Nebel. Ja? Keine Ahnung, wo das herkommt, wo ich das her habe, aber es interessiert mich halt. Aber tatsächlich, diese Zweisprachigkeit haben wir auch mehr oder weniger verloren im letzten Jahrhundert. Das war vor 100, 120 Jahren ganz normal in Prag, dass man zweisprachig war. Und Franz Kafka.
Kafka, genau, einer ihrer großen Vorbilder.
Genau, natürlich. Der hat natürlich auf Deutsch geschrieben, aber sein Tschechisch war sehr gut. Und Jaroslav Hašek hat auf Tschechisch geschrieben, aber auch sein Deutsch war sehr gut. Der hat sogar auf Deutsch ein Theaterstück verfasst. Ja, das erstaunt mich immer wieder. Also diese Selbstverständlichkeit, die es damals gab. Heutzutage ist das nicht mehr so. Obwohl das für uns Tschechen immer noch viel leichter ist, Deutsch zu lernen. Und ich kenne viele, die ein sehr gutes Deutsch in Prag oder in Tschechien sprechen. Und für die ist das sogar wichtiger, als ein gutes Englisch zu sprechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich für Mitteleuropa, wenn man dann noch Slowakisch spricht und Polnisch spricht, das ist natürlich herrlich. Ich würde total gerne Ungarisch lernen. Das war immer so mein Ziel, ein wenig Ungarisch lernen.
Das ist keine slawische Sprache.
Das ist keine slawische.
Finno-Ugurisch habe ich mal gelernt. Ganz anders.
Das ist natürlich wirklich kompliziert. Wir haben im Tschechischen ein paar Wörter aus dem Ungarischen, so auch im Slowakischen, aber es ist wirklich, wirklich kompliziert. Aber das würde ich tatsächlich noch gerne machen, ein wenig Ungarisch, weil ich habe das Gefühl, wenn man kein Ungarisch, auch wenn man keine slawische Sprache spricht, versteht man das Mitteleuropa oder aus das Europa an sich nicht. Und fürs Mitteleuropa muss man noch mindestens ein wenig Ungarisch sprechen.
Auf jeden Fall legen Sie Wert auf diese Zweisprachigkeit. Das heißt, wenn Sie nämlich zum Beispiel Musik machen mit der Kafka-Band, der Sie ja gerade unterwegs sind mit dem dritten Romanfragment, dem Prozess von Franz Kafka, dann singen Sie ja auch auf Deutsch und auf Tschechisch. Also das ist Ihnen auch wichtig.
Das war uns wichtig, genau.
Und das kommt auch an bei den Leuten.
Ja. Ich sage immer so aus Spaß, wir arbeiten im Auftrag des tschechischen Kulturministeriums, also wir bringen den Tschechen Deutsch bei und den Deutschen natürlich Tschechisch bei im Ausland, so wie hier in Stuttgart. Also das war übrigens, wenn wir hier schon sind, hier hat's alles angefangen, also hier in Stuttgart im Literaturhaus. Wir haben ja ein kleines Konzert gegeben, eigentlich aus einer kleinen Band, die gedacht habe, ja, wir spielen ein Konzert hier und dann vielleicht noch eins in Prag und das ist vorbei. Jaromir 99 hat nämlich von Kafka eine Graphic...
Genau, muss man sagen, er ist Comiczeichner und er hat diese über das Schloss von Kafka hat er eine Graphic Novel
gemacht. Aus dem Schloss eine Graphic Novel gemacht, zusammen mit David Meyerowitz und das Stuttgarter Literaturhaus ist sehr bekannt in der Literaturszene für eine gewisse Affinität zu Graphic Novels, zu Comics. Ja. Mhm. Und die haben auch hier mit uns eine große Ausstellung zu Alois Nebel schon gemacht, 2012. Und dann ein Jahr später gab es nämlich eine Ausstellung über Kafka in Comics. Und da haben wir gespielt und wir dachten, ja, das ist schön, aber das wird auch das sein. Aber gleich nach dem Konzert gab es Anfang für mehrere Konzerte und dann ist die erste Platte erschienen, dann die zweite. Das ist eine ganz große Geschichte, die in der Tat verbunden ist mit Stuttgart, weil von hier ging das nach Bremen und draußen sind zwei große Theaterarbeiten am Theater in Bremen entstanden und jetzt machen wir weiter mit dem Prozess. Jetzt im Herbst kommt die neue Platte und dann gehen wir auf Tour, vielleicht wieder nach Stuttgart.
Da schließt sich dann wieder der Kreis, genau. Ja, wunderbar. Sie haben es ja schon eingangs gesagt, der Zug, der spielt ja bei Ihnen eine ganz große Rolle in der Literatur. Also ob jetzt bei Winterbergs letzter Reise oder eben natürlich auch ganz in Ihrem letzten Werk die Gebrauchsanweisungen für Zugreisende. Wir haben auch erzählt, Sie wollten gerne mal selber Lokführer werden, aber das scheiterte dann eben an dem Sehvermögen.
Traurig,
mit der Brille. Aber heute wäre das kein Problem mehr, ne?
Ja, doch. Ich bin doch ein wenig blind. Ja. Also ich schaffe das in der Tat nicht mehr. aber vielleicht ist das genau diese unerfüllte Sehnsucht, der unerfüllte Traum, der einen anspornt der mich dazu gebracht hat, dass ich schreibe überhaupt, auch über der Eisenbahn, weil ich das in der Tat nie geworden bin. Ich bin nie Eisenbahner geworden.
Ja, aber Sie sind Sie sind ein Ferroequinologe, kann man das sagen?
Ach, interessant. Ich würde sagen, ich bin ein Eisenbahnmensch. Das Wort kommt übrigens aus Winterbergs letzter Reise. Der Winterberg ist auch ein Eisenbahnmensch. Also für uns Eisenbahnmenschen geht es bei einer Zugreise, um viel mehr als nur schnell von Stuttgart nach Berlin zu kommen. Ich buche zum Beispiel auch meine Reisen manchmal über Umwege. Mir macht es nichts aus, wenn ich länger unterwegs bin. Also 2-3 Stunden, das ist so schön. Ich genieße diese Zeit, die ich dann im Zug verbringen kann.
Kommt das, haben Sie zu viel Zeit?
Na, ich arbeite auch viel im Zug tatsächlich gerne und schreibe gerne im Zug. An Winterberg habe ich viel im Zug geschrieben. Natürlich auch an der Gebrauchsanweisung habe ich viel im Zug und unterwegs geschrieben. Und ich würde auch nicht unterschätzen eine fast heilende Wirkung der Eisenbahn auf uns Menschen. Hat mir tatsächlich ein Psychiater mal in Zürich erzählt, dass er das manchmal seinen Klienten empfohlen hat, einen Tag frei sich zu nehmen und mit dem Zug durch die Schweiz zu fahren und nur aus dem Fenster zu schauen, ohne Handy, vielleicht mit einem Buch, mit einem Notizheft. Ja. Das beruhigt einem so
das
eine schöne, angenehme...
Das kann ich mir vorstellen. Und dann hat man vielleicht so mental noch dieses Rattern früher der alten Dampflok irgendwie noch.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich heute nicht mehr.
Das
die
ist nicht
Züge
mehr,
gleiten über die
Gleise. Aber das Gleiten ist in der Tat schön, was wie ein Fliegen durch die Landschaft. Ich mag auch die schnellen Züge, aber natürlich bin ich ein großer Fan natürlich von den kleineren Bahnen und jetzt malerischeren Strecken, die nicht unbedingt eine Schnellstrecke, Hochgeschwindigkeitsstrecke ist oder sind. Ich fahre gerne auch Schnellzug, aber trotzdem dann bin ich sehr froh, wenn ich dann in Bamberg doch aus dem Zug aussteige, ein Bierchen da irgendwo trinke und dann langsamer dann weiter unterwegs
Apropos
bin.
Bierchen, lieber Pilsner Urquell oder Staropramen oder Budweiser?
Ja, das sind für uns natürlich Prag, aber vor allem Budweis und Pilsen sind für uns Tschechen tatsächlich heilige Orte, wo wir gerne hinpilgern, um da Bier zu trinken. Und ich spiele auch gerne mit diesem Klischee natürlich, wir Tschechen als Biertrinker, das Wirtshaus, wo sich die ganze Welt trifft an einem Tisch und Geschichten werden da auch erzählt. Aber tatsächlich ist das etwas, was uns auch verbindet und das wurde uns aber auch zum Beispiel vor der Wende nicht gesagt, dass dieser Welterfolg von der Pilsner Brauerei, von dem ersten Pilsner der Welt, dass das eine deutsch-tschechische oder böhmisch-bayerische Geschichte ist, dass der Braumeister aus Bayern in der Tat war, der das Bier revolutioniert hat in Pilsen, in Böhmen. Das wurde uns auch nicht erzählt. Also da sind wir sehr stolz auf dieses Bier. Das ist wirklich ist auch gut, ja, ist einfach so.
Aber,
ja. aber eben das hat man auch so ein bisschen geleugnet. Das habe ich erst nach der Wende erfahren, zum Beispiel, wie das in der Tat war.
Interessant. Aber zur Geschichte von Jaroslav Rudisch gehört auch, dass Sie als Jugendliche sich so Kassetten besorgt haben mit den Geräuschen von den Zügen, mit Dampfloks und während so ihre Klassenkameradinnen und Kameraden, die haben sich Schallplatten mit den, was weiß ich, den
The
letzten...
Cure und so, Depeche Mode geschmuggelt haben aus dem Westen oder aus Polen, das ging auch. Aber tatsächlich, ich hatte so Schallplatten mit den Geräuschen von Dampflokomotiven und so erkenne ich jetzt bis heute so die unterschiedlichen Baureihen der deutschen Reichsbahn und der Bundesbahn oder auch eben den tschechischen, tschechoslowakischen Staatsbahnen. Ich bin nicht der Einzige, der sowas hat, der sowas sammelt. Ich sammle auch Fahrpläne, so wie Alois Neber das in der Tat macht, weil für mich sind Kursbücher auch eine Art Lektüre, wo man wahnsinnig viel über die Welt oder über die Vergangenheit, über die Geschichte erfährt, wenn man die genau liest. Und also daher ist ein wichtiger Teil meiner Bibliothek bilden auch die Kursbücher.
Die Kursbücher, interessant. Und wenn man unterwegs ist, dann liest man ja manchmal auch in diesen Begleitzugfahrplänen, welchen Namen diese Züge alle haben. Die heißen dann Gorch Fock zum Beispiel oder Rheingold, genau, war auch sowas. Und dann gibt es auch noch der letzte oder einer der jüngsten Namen war Erich-Kästner-Zug.
Ja,
da habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es ja inzwischen auch schon einen Alois-Nebel-Zug in Tschechien.
Den gab es tatsächlich im Altvatergebirge.
Ja?
Die Gegend, wo Alois Nebel spielt, wo Alois Nebel seine Sammlung von Kursbüchern auf seine Toilette hat. und den gab es mehrere Jahre tatsächlich, ist dieser Zug so ein sogenannter Altzug oder D-Zug. Ist auf diese Strecke gefahren mit diesem Namen Alois Neve. Und da waren wir natürlich sehr erfreut darüber. Ja. Aber ja, das ist, ich die Eisenbahn, das ist etwas, was uns auch verbindet. Letztendlich die Züge, die Bahnstrecke 1913, gab es das alles schon. Die ganzen vor dem Ersten Weltkrieg war zu größten Teil schon unser Eisenbahnnetz da. Und bis heute fahren die Züge an manchen Strecken in Tschechien ja genauso schnell oder langsam wie 1913. Aber zum Glück waren oder sind die Tschechen immer noch so begeisterte Zugfahrer, dass eben nicht erlaubt haben, dass die Menschen nicht erlaubt haben, dass man das zurückbaut oder dass man den Verkehr einstellt. Und jetzt werden die Strecken auch Stück für Stück saniert, es wird auch modernisiert. Und so glaube ich, dass die Tschechen oder Tschechien wirklich auf dem Weg ist zu einem absoluten tollen Eisenbahnland, das sich auf diesem Weg jetzt gerade befindet.
Ich habe das erlebt, gerade in Südengland. Da hat man auch alte Strecken, die waren schon abgebaut, wieder neu installiert, aber nicht der Staat, sondern alles entstanden aus Bürgerinitiativen. Mhm. Die haben also quasi diese alten Dampfloks wiederhergestellt und auf so Halbinseln wieder damit die ganze Streckenverbindung wiederhergestellt.
Ich hoffe, dass wir auch in Deutschland eine Renaissance von der Eisenbahn erleben. Und ich glaube, das ist gerade, ich glaube sogar der Erfolg, ein gewisser Erfolg von der Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Mit diesem Buch werde ich jetzt erkannt im Zug. Ich habe mehrere Bücher im Bordbistro oder im Restaurant, im Zugrestaurant einfach auch signiert. Das spricht auch dafür, dass das Thema Eisenbahn nicht erledigt ist und dass wir müssen auch was machen. Also wir können natürlich hier in Deutschland mehrere Autobahnen bauen, immer mehr neue Autobahnen und sechsspurig, siebenspurig, achtspurig. Aber trotzdem, ich würde mich freuen, dass wir also nicht nur zweigleisige Strecken, aber in manchen Abschnitten viergleisige oder sechsgleisige Strecken vielleicht bauen. Wenn wir das Angebot haben, würden auch viel mehr Leute einfach auch Zug fahren.
Ja, ich frage Sie jetzt trotzdem nicht nach Stuttgart 21, aber ich frage Sie, haben Sie eigentlich einen Autoführerschein?
Ja, ich habe sogar ein Auto, einen uralten Saab, schon ja, 20 Jahre alt. Und ich fahre eigentlich auch gerne Auto. Manchmal fahre ich gerne Auto, aber trotzdem, wissen Sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel von Berlin nach Stuttgart oder von Berlin nach Wien oder nach Prag, dass ich da mit dem Auto fahre zu einer Lesung oder zu einem Konzert mit der Kafka-Band. Das ist mir zu anstrengend. Also für mich ist auch diese Zeit im Zug, die Zeit, die ich für mich habe, wo ich auch eben ein bisschen auch lesen kann und mich entspannen kann. Ich habe viele Bücher immer unterwegs gelesen. Jetzt gerade lese ich das neueste Buch von Juri Andruchowitsch zum Beispiel und freue mich immer auf diese Zugfahrt.
Aus der Ukraine,
genau, den ich gut kenne. Genau. Und da freue ich mich wieder auf die Zugfahrt, wenn ich wieder im Zug sitze und weiterlesen kann.
Haben Sie Verbindungen dann in die Ukraine zu Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Also zum Beispiel zu Juri Andruchowitsch tatsächlich, ja. Und man trifft sich. Ich habe auch in Lviv gelesen, auch mit ihm eben zusammen. Einmal haben wir auch in Kiew zusammen gelesen. Ich glaube auch, dass die ukrainische Literatur in Tschechien ein wenig präsenter war. Jetzt ist die natürlich auch in Deutschland wird sie endlich richtig wahrgenommen. Das freut mich natürlich. Aber in Tschechien, weil das so ein bisschen näher ist, sind die Bücher von ihm also früher schon erschienen und man hat die auch mehr gelesen, glaube ich, als hier.
Im Netz habe ich neulich gesehen, da sorgte eine Ankündigung für viel Aufsehen. Nämlich da haben die Tschechen für die Annexion Kaliningrads geworben, weil sie endlich mal einen Zugang zum Meer haben wollten. Also nicht nur zur Adria, wo sie eben drüber gesprochen haben, sondern endlich mal einen Zugang zum Meer. Und sie wollten eine Bierpipeline, Bierstream 2, die Kaliningrad von Prag aus mit Bier versorgt. Da habe ich gedacht, hätte ja auch die Idee von Herrn Rudisch sein können.
Nee, diese Idee war nicht von mir, aber tatsächlich, das ist eben dieser tschechische Humor. Ne? Also jemand hat sich so ausgedacht, ja, wenn Putin oder das heutige Russland sich so einfach was wegnimmt, einfach so, ja, das gehört jetzt uns und das wird auch uns gehören, warum sollen das auch nicht die Tschechen machen? Auf diese Idee ist ja jemand gekommen, ja, eigentlich waren wir in Kaliningrad, wir waren die Ersten. 1255 war tatsächlich der Zemister Ottakar II., der König von Böhmen, der war da unterwegs, hat die Gegend christianisiert und zu seinen Ehren hat man Königsberg, also Kralovec, auf Tschechisch gegründet. Also die Böhmen waren
zuerst da.
Und da dachte jemand, eigentlich, warum jetzt nicht? Lass uns Kaliningrad in der Tat wieder böhmisch machen, tschechisch machen und zu Kralovec machen, zu Königsberg. Ja. Und das hat sich unglaublich verbreitet, diese Idee. Und ja, wir lieben diesen Humor natürlich, der auch ernst ist in der Tat, aber natürlich, wir lachen gerne über die menschliche Dummheit. Und dieser Krieg ist wirklich, wirklich ganz, ganz dumm und schrecklich. Und da ist der Humor sogar gegen jegliche Art von Diktatur die perfekte Waffe. Nämlich Leute wie Putin hassen Humor. Also die lieben den Humor nicht, weil der Humor, das ist Anarchie. Die Humor und Witze, das ist die absolute Freiheit. Und vielleicht ist das auch unser tschechischer Beitrag zu Europa. Ja? Also ein wenig auch die angespannten Themen angehen, mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Ironie. Natürlich, mit dem Humor und mit Witzen kann man keinen Krieg gewinnen, aber man kann das doch irgendwie untergraben, also diese unglaubliche, arrogante, menschliche Dummheit. Der Humor kann Diktatoren auch bloßstellen, wirklich die entkleiden, ja, und nackt zeigen, wie schrecklich die eigentlich sind. Aber wir machen nicht nur Witze über Putin, aber und unterstützen so auf diese Art und Weise die Ukraine. Die Tschechen liefern wirklich massenhaft auch Waffen und es werden auch jetzt das ukrainische Kriegsmaterial wird in Tschechien immer wieder neu gemacht und wir liefern Waffen, wir nehmen Leute auf. Also da, ich bin erstaunt über diesen Zusammenhalt von uns Tschechen zur Ukraine, also mit der Ukraine.
Also ich höre schon, der Humor ist ganz arg wichtig, das Bier ist ganz arg wichtig, die Wirtshäuser sind wichtig, das Essen, also ich erinnere mich, irgendwo sprechen Sie von den Wasserleichen, die kommen, glaube ich, bei Ihnen aus Lomnice, ne? Woher sie kommen.
Wenn ich in Gableberg bin, in der alten Schule, dann esse ich immer Wurstsalat und muss an die Wasserleichen denken, das schmeckt nämlich ein bisschen ähnlich, ja? Das ist in der Tat auch so eine Essigwurst. Thomas Bernhard mochte die auch, also das ist etwas, was uns auch verbindet, so eine Essigwurst in Mitteleuropa. Als Biergericht. Und Essen.
Und die Sauna gehört auch.
Sauna, alles, wo man sich so trifft und wo man Geschichten erzählt. Wirtshaus, Zugabteil, ein Wirtshaus, eine Sauna. Und habe ich noch was vergessen? Genau. Eine Sauna. Ich bin ein Saunamensch, ein Freund von mir ist Finne und der lebt schon über Jahrzehnte in Prag, mit einem Tschechen verheiratet. Und er hat neulich zu mir, also vor längerer Zeit eigentlich schon gesagt, ja, Jaroslav, eigentlich, ihr seid ja Mitteleuropäer, das stimmt, ja, aber ihr seid auch die Finnen von Mitteleuropa. Weil der ist erstaunt, wie viel Tschechen, also wie viele Tschechen in die Sauna gehen. Tatsächlich in jedem kleinen Dorf, im kleinsten Dorf gibt es eine öffentliche kleine Gemeindesauna. Viele Leute machen das auch privat, haben so den Saunen zu Hause. Und ich bin tatsächlich ein großer Freund von der Sauna. Ich habe sogar ein kleines Buch darüber geschrieben, Böhmisches Paradies, so heißt die Gegend, wo ich herkomme. Und Nad Popelkou. Und da haben wir in Jičín auch eine tolle Sauna, wo ich immer hingehe. Und dann gehen wir gehen immer in die Sauna und danach gehen wir Bier trinken. Also wir machen uns rein und dann machen uns wieder schmutzig, wie ein Freund von mir sagt. Und das ist der böhmische
Jičín ist ja auch der Ort, wo Karl Kraus geboren
genau,
wurde,
genau.
War, also auch legendärer Schriftsteller, aber auch einer, der immer polarisiert hat.
Ja,
weil er das ist, so sehr das radikal war.
Mein Landsmann tatsächlich, ja.
Hatte auch einen Humor, aber war auch ein radikaler Gegner der Presse beispielsweise. Und die Fackel, seine Zeitschrift war natürlich legendär.
Sicher kein einfacher Mensch. Aber was auch spannend ist, dass in der Gegend tatsächlich, in diesem böhmischen Paradies, der Nachname Kraus bis heute unglaublich verbreitet ist. Also da gibt es eine große Verwandtschaft. Und viele denken darüber nicht nach, dass das ein deutsches Wort in der Tat ist. Also viele glauben, das ist was auf Tschechisch, ja, und wissen nicht, dass das auch eine Bedeutung hat im Deutschen. Das finde ich wirklich auch spannend. Also ich kenne mindestens 4 Kraus. Sogar in der Sauna ist mal ein Karl Kraus aufgetaucht, ein Polierer, also vorab. Also Bauarbeiter. Und der heißt auch Karl Kraus und wohnt in einem kleinen Dorf bei Jičín.
Interessant, ja. Und dann in der Sauna können wir vorstellen, da kommen Ihnen sicher auch ganz gute Gedanken dann vielleicht wieder für neue Werke, denn das müssen wir auch noch sagen, Sie schreiben ja nicht nur Bücher, machen nicht nur Comics, Sie schreiben Opern, Sie schreiben auch Theaterstücke, also ganz
vor allem,
breites Repertoire, na genau, vor allem irgendwie.
Also da, also schon Theater, fürs Theater arbeite ich immer mehr. Ich habe auch ein paar Drehbücher geschrieben, aber ich bin doch denke ich immer so, der Literaturmensch und Theater und Literatur, das ist, was mir wirklich Spaß macht. Und dann die Kafka-Band, nämlich die Verbindung zwischen der Literatur und der Musik. Also das ist, was die Band in der Tat ausmacht. Ja. Das Suchen nach der Literatur in der Musik im Werk von Franz Kafka, der in der Tat keine Musik mochte. Da frage ich mich immer, als wir hier jetzt neulich in Stuttgart gespielt haben, dann dachte ich mir, ja, vielleicht, dann schaue ich immer in den Saal und suche nach ihm, ob er da nicht irgendwo ganz hinten sitzt in der letzten Reihe und nicht grinst und auf uns schaut. Der würde wahrscheinlich schon lachen. Der war für sein Lachen sehr bekannt. Klar.
Also ich finde es interessant, wenn man so ihre Literatur studiert, da tauchen also immer bestimmte Personen oder Motive auf. Nicht nur der Nebel, sondern auch die Wisente, die dann irgendwie dann durch die Geschichten laufen oder durch die Nachtgestalten hier. Und da habe ich mich gefragt, woher kommen jetzt die Wisente? Vielleicht kommen die demnächst auch bei ihrem nächsten Theaterstück wieder auf die Bühne.
Das ist ein Traum von einem Mann aus der Graphic Novel Nachtgestalten, der hat irgendwie genug von dem ganzen zwischenmenschlichen Stress, Beziehungsstress und möchte sich verwandeln. Der möchte ein Wisent werden. Der möchte in Osborn im Owald mit den Wisenten verschwinden für immer. Das ist natürlich durchaus unglaublich komisch, aber auch sehr traurig. Ja,
ist ein bisschen melancholisch.
Das Aufgeben, sehr melancholisch. Aber diese Geschichte wurde mir auch erzählt in einem Wirtshaus. Von einem Freund, der sagte, ich kenne einen Naturwissenschaftler aus Prag, der hat das genauso gemacht. Der ist für 3 Jahre im Bielowesch, im Osborn mit den Wisenten im Urwald, wie im Urlaub, ein Urlaub im Urwald, für 3 Jahre verschwunden, und als er nach Prag zurückkehrte, war seine Frau weg. Ich fand, das kannst du dir nicht, sowas kannst du dir einfach nicht ausdenken. Dann habe ich das einfach mir notiert und ist dem dann aufgeschrieben, und Nicolas Mahler hat die Wisente und die Männer perfekt umgesetzt sozusagen in diese Graphic Novel, die in der Nacht spielt in Prag, ein Nachtspaziergang. Es werden wahnsinnig viele Biere getrunken, viele Geschichten erzählt, und trotzdem mag ich auch die Szenen, wo gar nicht gesprochen wird.
Die sprechen für sich, wo nicht gesprochen wird. Und es gibt so einen Freund, der Max, der taucht auch immer wieder auf, der erzählt in Geschichten auch von diesem Wisent beispielsweise. Und dann gibt es in dieser Prosasammlung Der Besuch von Herrn Horvath auch diese Erzählung nach Prag. Da sitzen sie zusammen in der Kneipe und erzählen sich was, und es geht um das aktuelle Tschechien, es geht damals noch um den Trump in Amerika und die kleinen Trumps in Europa, und dass einer von diesen Trumps auch immer noch auf der Prager Burg residiert, nämlich Präsident Miloš Zeman. Was das sagt das eigentlich auch aus, habe ich mich gefragt, über die tschechische Befindlichkeit, wenn es so einen kleinen Trump immer noch auf der Prager Burg gibt.
Ende Jänner oder jetzt im Januar haben wir wieder Wahlen in Tschechien. Also wir würden gleich, sehr bald einen neuen Präsidenten haben. Ich bin unglaublich gespannt, wie das dann ausgeht, wer das wird. Ja, es ist einfach durchaus sehr kompliziert. Also ich glaube sogar, dass die Prager Burg, das Hradschin, diese größte Burganlage der Welt, niemanden glücklich macht. Man ist da irgendwie, sitzt da irgendwie einsam auf diesem Thron, ja. Darunter diese Stadt, und oft verliert man auch den Kontakt mit der Realität, mit den Menschen unter der Burg. Ich glaube auch, dass Franz Kafka, als er an seinem Schlossroman geschrieben hat, und er betrachtet ja diese Schlossanlage in seinem Roman und ist unerreichbar aus sich natürlich, dass er sich von dieser, Kafka auch von dieser Situation in Prag inspiriert hat. Ja, also sie stehen dann am Fluss, an der Moldau, und schauen zu diesem heiligen Ort, der wirklich wie unerreichbar bleibt. Und da irgendwo in der Nacht sieht man so ein kleines Fensterchen, wo das Licht leuchtet, und dann denke ich immer, das ist der Präsident, unglaublich einsam und ein bisschen verloren in dieser Burganlage. Nicht alle verstehen ihn natürlich und so. Was ich spannend finde, die Wahl war immer knapp, also fast 50-50. Und das spricht natürlich, dass wir, das immer wieder hört man das jetzt, dass die Gesellschaft in der Tat ein wenig gespalten ist. Also die Nationalisten gehen die Europäer und so, oder die Trumpisten gegen die Demokraten. Und ich fürchte, diese Spaltung erleben wir fast überall der Gesellschaft. Die geht in der Tat, so ein Graben, der sich gerade öffnet oder schon lange da offen liegt und die Brücken über diesen Graben zu bauen. Das kann vielleicht doch sogar die Literatur oder die Geschichten können das vielleicht ein bisschen, oder vielleicht sogar das Bier kann die Leute irgendwie zusammenfließen lassen, ja, oder die Sauna, ja. Ich glaube, wir sind nicht verloren. Also ich bleibe immer ein Optimist, obwohl, wenn ich natürlich aus gescheiterter Historiker in die Geschichte schaue, dann weiß ich, ja, es ist eine Tragödie nach den anderen. Aber diese Hoffnung dürfen wir nicht verlieren, dass doch dieser Graben mal zugeschüttet wird und dass wir vielleicht auch einen Präsidenten haben, der von der Mehrheit, der absoluten Mehrheit der Tschechen wahrgenommen wird. Vielleicht passiert das auch jetzt.
In diesem Sinne viel Erfolg und viel Glück. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank und wir sehen uns sicher mal wieder hier in Stuttgart oder im Speisewagen. Ja.